SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
SR3 hier mit der Region an diesem Freitagnachmittag. Der Schriftsteller und Journalist Gerhard Bungert ist am Montag gestorben im Alter von 76 Jahren. Seine Familie hat das auf SR-Anfrage bestätigt. Sie kennen ihn sicher noch hier von SR3, von unseren Hörspielen unter anderem. Unsere Kollegin Susanne Wachs hat Gerhard Bungert einige Male getroffen, ist jetzt bei mir im Studio. Ja, Gerhard Bungert galt als der Saarländer schlechthin. Warum denn eigentlich, Susanne?
Naja, da musst du zuerst mal sagen, dass er aus einer Bergmannsfamilie stammt. Der Großvater und der Urgroßvater waren Bergmänner. Und ich glaube, das prägt. Also das prägt eine Person. Und man ist halt durch die Familie halt auch, da kriegt man einiges mit, da ist man geprägt. Gerhard Bungert hat ziemlich schnell auch erkannt, was einen Saarländer so ausmacht.
Man ist im Saarland, glaube ich, unkomplizierter, bodenständiger. Es gibt mehr zwischenmenschliche Wärme. Es gibt aber auch, und da heißt es Vorsicht, es gibt auch wesentlich mehr Mauschelei, weil hier jeder jeden kennt. Ich glaube, das kann man als das Allertypischste herausstellen. Im Saarland kennt jeder jeden und sehr vorsichtig sein, zu wem man etwas sagt. Es könnte immer ein Verwandter von einem Chef sein, zum Beispiel.
Ja, das musste ich auch schon sehr schnell erfahren, als ich hierher gezogen bin. Gerhard Bungert hat ja auch Bücher veröffentlicht. Wie ist er denn zum Schreiben gekommen?
Er hat ja nach dem Abitur an der Universität des Saarlandes studiert, und zwar Erziehungswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Lehrer, wollte aber nicht werden und hat dann angefangen, für die Saarbrücker Zeitung zu schreiben. Und da war ziemlich schnell klar, dass er wirklich Talent zum Schreiben hat. Und so, wie er das eben in dem O-Ton gesagt hat, wie man es auch hier kennt, im Saarland kennt jeder jeden. Und dann hat er auch ziemlich schnell Kontakt zum Saarländischen Rundfunk bekommen. Vielleicht kennt der ein oder andere noch Fritz und Gerdi Weisenbach. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, die haben immer Mahlzeit gesagt, um 12.
Ne? Mahlzeit.
Genau. Und mit den beiden hat er dann auch gearbeitet. Bungert hat dann angefangen, Hörspiele zu schreiben, unter anderem auch für den Saarländischen Rundfunk. Leona 1 antwortet nicht, Leona 2 kennt keine Grenzen. Super erfolgreich gewesen in den 80ern. Und ich habe mir so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Backes. Ach, das ist ja prima. Ach, der verdraht schon was. Ach, klar. Ach, Dankeschön, ach. Wiederhören. Du, Marc, der Papa lebt noch, der ist nur voll. Aber das gibt sich wieder. Kerngesund ist er. Und die Oma und der Opa, ach. Dass der aber auch die Sauferei nicht lassen kann. Stell dir mal vor, was der behauptet hat. Sie hätte fremde Wesen getroffen und die hätte saarländisch geschwitzt. Da ist Vater. Typisch.
Wie schön. Ja. Der lebt doch, der ist noch voll.
Genau. Ja, da haben die Saarländer mit einem Getreidesilo ins Weltall geflogen und haben dort Außerirdische getroffen, denen sie Mundart beigebracht haben.
Na klar, was denn sonst? Und er hat auch Bücher geschrieben, ne? Haben wir ja eben gesagt.
Ja, und auch damit war Gerhard Bungert sehr erfolgreich. Anfang der 80er hat er eine Anthologie, typisch saarländisch, ein und Ausblick aus dem jüngsten Bundesland herausgegeben. Das war ein Frankfurter Verlag, der so eine Reihe gemacht hat. Typisch so und so, typisch. Und er hat dann typisch saarländisch gemacht. Und das war sein erster größerer Erfolg. Und dann hat er zusammen mit Charlie Lehnert Bücher zum Thema saarländische Küche, saarländische Sprache, saarländische Lebensart geschrieben. Mhm. Und hat sich auch viel in seinen Büchern mit der Geschichte des Saarlandes und mit der Bergmannskultur auseinandergesetzt. Und natürlich war für ihn die saarländische Mundart enorm wichtig.
Ja, dann ist klar, dass er auch Wörterbücher irgendwann geschrieben hat.
Ja, und sein letztes großes Werk in Sachen Mundart trägt den Titel Saarländisch, so schwätze und schreibe mir. Und wenn ich sage großes Werk, dann meine ich das auch. 760 Seiten, und er erklärt in diesem Buch ungefähr 3000 Dialektbegriffe. Und das ist genauso humorvoll wie das, was wir eben da gehört haben. Also es ist wirklich sehr, sehr gut und sehr gelungen. Mhm. Und wenn man jetzt so sein Gesamtwerk betrachtet, dann kann man wirklich sagen, dass Gerhard Bungert mit seinem Schaffen die saarländische Kultur und die Identität maßgeblich geprägt hat. Sein Engagement für die regionale Mundart und Geschichte wird meiner Meinung nach wirklich unvergessen bleiben. Er hat sich viel für die Identität und das Selbstbewusstsein der Saarländer eingesetzt und hat was dafür getan. Das war sehr wichtig.
Ich denke, spätestens wenn ich hier irgendwann 20 Jahre im Saarland lebe, dann kaufe ich mir mal dieses Wörterbuch und lerne das mal auswendig. Vielleicht klappt es ja dann irgendwann mit Dialekt.
Viel Vergnügen.
Danke. Susanne Wachs, ja, wir haben erinnert an Gerhard Bungert. Der ist am Montag gestorben, das hat seine Familie mitgeteilt. Wärmepumpen sind im Moment beliebt, kein Wunder. Das klimafreundliche Heizsystem, das lohnt sich für viele Hausbesitzer, langfristig vor allem, ist aber nicht ganz unaufwendig einzubauen. Man braucht dafür wen? Einen Handwerker, ist doch klar. Die zu bekommen ist aber im Moment auch nicht so leicht und die Auftragsbücher sind voll, dementsprechend hoch sind auch die Preise. Der Blick ins Ausland verrät aber, da ist der Einbau einer Wärmepumpe oft ein gutes Stück günstiger. Laszlo Mura hat bei der Verbraucherzentrale nachgefragt, ob es sich für Saarländer lohnt, in Frankreich nach einem Handwerker zu suchen.
Eine Wärmepumpe aus dem Ausland birgt diverse Risiken, sagt die Verbraucherzentrale des Saarlandes. Grundsätzlich sei es aber möglich, zum Beispiel eine Firma aus Frankreich zu beauftragen. Auch die deutsche Förderung würde greifen. Bestimmte Voraussetzungen seien allerdings oft nicht erfüllt, sagt Energieberater Matthias Marx von der Verbraucherzentrale.
Zunächst muss die Firma in Frankreich hier eine Zulassung haben, eine steuerrechtliche Zulassung und auch eine betriebliche Zulassung. Dann dürft ihr hier in Deutschland arbeiten. Darüber hinaus gibt es noch eine Alternative, dass er hier in Deutschland eine Zweigniederlassung hätte und könnte dann, wenn er die entsprechenden Zulassungen hat, hier in Deutschland die Wärmepumpe einbauen.
Die hohen Preise für Wärmepumpen in Deutschland haben laut Marx zwei offensichtliche Gründe. Erstens die Anreiz- und Förderpolitik des Bundes und zweitens der Facharbeitermangel. Im Umkehrschluss könne man mit Handwerkern aus dem Ausland gut und gerne zwischen 10.000 und 15.000 Euro sparen. Die Risiken seien allerdings nicht zu vernachlässigen. Barbara Jung aus Einöd hat sich vor einem Jahr eine Hybridheizung aus Wärmepumpe und Gasbrenner von einem deutschen Handwerker einbauen lassen. Die Hybridfunktion, also wann die Gasheizung einspringt, habe am Anfang gar nicht funktioniert.
Erst nach 2 Monaten wurde es dann so eingestellt, dass die Gasheizung bei +5 Grad eingesprungen ist. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass das nicht die optimale Temperatur ist. Also das Feintuning der Anlage fehlt noch.
Frau Jung ist immer wieder auf ihren Heizungsbauer angewiesen. Hier liegt laut Energieberater Marx das Risiko, wenn man mit einer Firma aus dem Ausland arbeitet.
Wenn die Anlage mal errichtet ist, wie sieht das aus, wenn Garantieleistungen zu erfüllen sind? Kommt die Firma dann einfach so rübergefahren oder habe ich zusätzliche An- und Abfahrtskosten? Oder kann ich mich zum Beispiel an die Servicetechnik wenden von der hiesigen Herstellerfirma, von der Wärmepumpe? Oder muss das immer dann über das Ausland, über Frankreich zum Beispiel erfolgen?
Hinzu komme, dass die deutschen technischen Richtlinien für Wärmepumpen eingehalten werden müssen. Die seien ausländischen Firmen aber oft nicht bekannt. Auch die Sprachbarriere dürfe nicht unterschätzt werden.
Wir reden ja hier nicht über das normale Umgangsfranzösisch oder umgangssprachliche Gebrauch, sondern um viele technische Begriffe. Das heißt, man müsste die Angebote, die Verträge, auch die Rechnungen auf deutscher Sprache verfassen.
Für Frau Jung mit der Hybridheizung wäre ein Handwerker aus Frankreich keine Option gewesen.
Damals war mir nicht bewusst, dass jetzt Frankreich billiger ist, aber ich würde es auch heute nicht machen, weil die Risiken mir zu groß sind.
Wem die Risiken nicht zu groß sind, rät die Verbraucherzentrale, sich erstmal mindestens 3 Angebote einzuholen. Dabei sollte der Anbieter, das Produkt sowie die Förderbedingungen gründlich geprüft werden.
Wärmepumpen im Ausland beim Handwerker bestellen? Ist günstiger, haben wir gehört, aber nicht immer einfacher. Laszlo Mura hat berichtet. Der Autobranche geht schlecht, das zeigt sich auch bei uns im Saarland. Nach Ford, ZF, Bosch und Schaeffler gibt es nun schlechte Nachrichten vom St. Ingberter Automobilzulieferer Voith. Die geplante Übergabe durch das chinesische Unternehmen Millicent Technologies ist gescheitert. Was das für die rund 1000 Beschäftigten bedeutet, das hat sich meine Kollegin Lisa Christel vor Ort heute angeschaut. Um 14 Uhr war da Schichtwechsel. Ja, Lisa, wie wurde denn diese Nachricht dort aufgenommen?
Ja, also wir konnten mit der Betriebsrätin sprechen. Die hat uns gesagt, dass die Nachricht für die Mitarbeitenden insgesamt überraschend gekommen ist. Die Beschäftigten hatten ja die Info vorgestern über einen Aushang bekommen. Ich habe mich heute dann mal selber umgehört und habe mal die Mitarbeitenden vorm Werkstor befragt. Hier mal ein Eindruck.
beschissen.
Warum?
Man muss gucken, wie man weiterkommt. Ne?
Dadurch, dass es sich ein bisschen in die Länge gezogen hat, konnte man schon davon ausgehen, dass es so passiert. Ja.
Sagen so, lieber denke ich negativ und am Schluss klappt es, anstatt dass ich positiv denke und am Schluss klappt es nicht.
Zuversichtlich kann man sein, muss man nicht sein, aber wir gucken, wie es weitergeht. Wir erwarten das Schlimmste und hoffen auf das Beste, sagen wir so.
Die ganze Zeit haben wir auch eine Lösung gefunden. Also wird es jetzt wohl nicht daran liegen, dass jetzt, weil einer abgesprungen ist, dass das nicht so funktioniert.
Also die Stimmung ist durchaus gemischt. Man muss aber auch dazu sagen, dass jetzt zum Schichtwechsel um 14 Uhr der Andrang vergleichsweise gering war. Das liegt unter anderem auch daran, dass Voith seit Oktober ja in Kurzarbeit ist. Der Grund dafür ist auch hier das schwierige Marktumfeld, also die schwache Nachfrage aus der Auto- und Autozuliefererindustrie.
Vor 9 Monaten war die Lage aber da noch eine komplett andere. Gucken wir mal drauf. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen?
Ja, also letztes Jahr im April wurde ja diese Übernahme von Voith durch Millicent Technologies bekannt gegeben. Das St. Ingberter Unternehmen war nämlich durch die Corona-Pandemie damals in Probleme geraten. Nur noch die kartellrechtliche Freigabe hat bis jetzt gefehlt. Ja, und jetzt ist das chinesische Unternehmen schließlich dann doch vom Kaufvertrag zurückgetreten. Dass Millicent Technologies aussteigt, das hat offenbar mehrere Gründe. Zum einen auch hier die Marktbedingungen und die Auftragslage eben vieler Unternehmen in der Branche. Deshalb konnte die chinesische Börsenaufsicht laut saarländischem Wirtschaftsministerium dem Kauf auch nicht zustimmen. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs von Millicent Technologies im vergangenen Jahr eingebrochen ist. Die Neuigkeiten, die kamen nicht nur für den Betriebsrat überraschend, wie ich es eben eingangs schon gesagt habe, sondern auch für die IG Metall. Und auch für das saarländische Wirtschaftsministerium ist diese Absage ein Rückschlag. Auf dem Papier hätten die beiden Unternehmen ja auch ziemlich gut zusammengepasst. Mhm. Beide Firmen sind ja auf Komponenten aus Aluminium spezialisiert und beliefern eben die Automobilindustrie.
Ja, was heißt das dann jetzt für Voith und für die Mitarbeiter da?
Also für Voith und die Mitarbeitenden bedeutet es erstmal kurzfristig nichts. Die Produktion läuft wie gewohnt weiter. Es gibt aktuell wohl noch Gespräche zwischen dem Wirtschaftsministerium, den Kunden und den Kapitalgebern, um eben auch eine Lösung für die Zukunft von Voith zu finden. Was das langfristig für die rund 1700 Beschäftigten im Saarland, Frankreich und Polen heißt, das ist zunächst noch unklar.
Für die Beschäftigten von Voith in St. Ingbert ändert sich zwar erstmal nichts, nachdem der chinesische Käufer abgesprungen ist. Sorgen machen sich die Leute dort trotzdem. Vielleicht haben Sie schon die grünen Plastikzäune oder Planen an Straßenrändern gesehen. In einigen Wochen, da geht's wieder los. Die Kröten wandern wieder und auf ihrem Weg liegen oft Straßen. Und damit die Amphibien nicht unter die Räder kommen, tragen sie Tierschützer jeden Tag von A nach B. Übrigens alles Ehrenamtliche. Was sie dabei motiviert und auch warum ihre Arbeit so wichtig ist. Unser Reporter Vinzenz Meyer war bei einer Infoveranstaltung dabei und hat mit ihnen gesprochen.
Für Sophie Börner wird es der 2. Einsatz als Amphibienretterin. Die Studentin war schon im letzten Jahr dabei. Für sie ist es ein erfüllendes Ehrenamt, vor allem durch den direkten Kontakt mit den Tieren.
Es ist total schön, vor allem weil diese Kröten so singen. Ja, also die reden richtig. Die Tiere, ja, die sind vielleicht ein bisschen schleimig, aber sie sind nicht eklig. Ne? Es sind schöne Tiere. Auch generell, wie die miteinander interagieren. Die Männchen, die steigen ja auf die Weibchen. Das sieht so cool aus. Und das gibt einem unheimlich viel zurück.
Ein besonderes Highlight war für sie im letzten Jahr der Fund eines Molchs. Die Tiere werden auch durch den Klimawandel immer seltener. Umso besonderer ist ein Fund der kleinen Amphibien.
Wir haben einen kleinen Molch gefunden, weil ich habe noch nie einen Molch gesehen. Deswegen war das mal speziell. Einfach so ein Tier auch mal zu berühren. War auch in dem Moment echt Zufall, dass wir das gefunden haben. In den Eimern liegt halt auch ganz oft Material, also Blätter, Stöcke, Steine, Dreck. Und wenn das Tier dann nur so 3 Zentimeter hat, ist das super schnell zu übersehen. Deswegen sind das eben Glücksfunde.
Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird dabei immer wichtiger. Denn seit Jahren geht der Bestand der Amphibien im Saarland zurück. Gründe dafür gibt es viele, sagt Anna Klinkner vom NABU, die für den Amphibienschutz in Saarbrücken Süd zuständig ist.
Die dürren Sommer natürlich, dann finden die Tiere erstens kein Futter, zweitens sind die immer auf relative Feuchtigkeit angewiesen. Dann verenden auch Tiere, die austrocknen, die verdursten. Und das Insektensterben, das räumt natürlich auch den Esstisch ab für die Amphibien. Außerdem, und das versuchen wir ja eben zu verhindern, ist der Straßenverkehr ein ganz großer Gefahrenfaktor. Aber dagegen sind wir ja im Einsatz.
Jedes Jahr helfen mehrere hundert Menschen im Saarland bei der Amphibienwanderung. Trotzdem wird jede helfende Hand gebraucht, sagt Klinkner.
Wir haben diese Strecken, die auch mit immer mehreren besetzt werden müssen. Da fallen gerade im Frühling auch mal Leute wegen Erkältung aus. Und bis jetzt waren wir immer eher knapp mit Personal, als dass wir gedacht hätten, da sind jetzt zu viele unterwegs.
Dabei sind die Ehrenamtlichen Ehrenamtlichen nicht nur dafür zuständig, dass möglichst viele Kröten an ihr Ziel kommen, sie beobachten in den Wochen vor der Wanderung genau das Verhalten der Amphibien.
Wenn unsere Spione, also ehrenamtliche Mithelfer, die zum Beispiel morgens den Hund ausführen, feststellen, dass da Tiere rumlaufen, dann bekommen wir den Alarm. Und das ist mit dem Klimawandel zusehends immer früher. Dann wachen die aus ihrer Winterruhe auf und machen sich auf den Weg zum Laichen. Es dauert dann etwa 2 Monate, bis alle Tiere zu Potte gekommen sind und wieder zurückgetragen werden.
Wenn es soweit ist, werden dann wieder Ehrenamtliche gesucht, damit die Amphibien auch wieder sicher zurückkommen.
Quark, kann man da nur sagen. Zum Glück finden sich jedes Jahr wieder Menschen, die Kröten bei ihrer regelmäßigen Wanderung von A nach B tragen. Sie können auch mitmachen, wenn Sie wollen. Beim NABU in Ihrer Gemeinde können Sie sich informieren. Bald geht's nämlich wieder los. An vielen Orten im Saarland warten schon die Schutzzäune.